Was ist die sakramentale Gnade? Darum geht es heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind verbunden mit Pater Jörg Thiemann aus Reken. Dort wirkt er als Seelsorger. Er ist Marian Hiller, Missionar. Grüße Gott, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis.
Danke, Pater Jörg, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Katechismus-Sendung. Heute, wie gesagt, geht es um den Punkt 231 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Die Frage dort, was ist die sakramentale Gnade? Und als Antwort lesen wir im Kompendium, die sakramentale Gnade ist die jedem Sakrament eigene, durch Christus gespendete Gnade des Heiligen Geistes. Diese Gnade unterstützt den Gläubigen auf seinem Weg der Heiligkeit und hilft somit auch der Kirche in der Liebe und im Zeugnis zu wachsen. Das hört sich sehr verheißungsvoll an. Pater Jörg, wir sind gespannt und freuen uns darauf, Ihnen zuhören zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und ich werde mir auch alle Mühe geben, diesen Artikel zu erläutern. Die sakramentale Gnade. Ein Trainer hatte mir einmal Grundlagen für seinen Sport gezeigt. Und er sagte dabei, ohne gewisse Grundlagen, ohne das A und O in den verschiedenen Sportarten, gibt es keinen Erfolg. Das A und O der sakramentalen Gnade, über die ich im Folgenden referieren werde, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Ohne diese Gabe Gottes an die Menschen gäbe es keine Kirche, gäbe es kein Leben. In allen Sakramenten der Kirche wirkt Gottes Heiliger Geist. Als erster Punkt der Heilige Geist als Gabe zum Leben. Von Beginn an ist der Heilige Geist Lebensspender. Von Gott her ist sie Voraussetzung für das Leben. Schon im Anfang schwebte der Geist über das Wasser, über das Chaos und schenkte ihm Lebenskraft. Gott schenkt dem Menschen seinen Lebensatem. Eine schöne Stelle ist im Buch Ezechiel zu finden. Der Prophet erzählt die folgende Vision. Er sieht lauter totes Gebein. Da spricht Gott zu ihm. So spricht der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus den Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Wenn im Alten Testament vom Geist Gottes erzählt wird, dann zeigt sich wie auch hier die Wirkmächtigkeit Gottes. Doch ist der Geist hier noch nicht als dritte Person der Dreifaltigkeit zu sehen. In dieser Geschichte aus dem Buch Ezechiel zeigt sich, Gott ist es, der Leben schenkt. Er macht totes Gebein wieder lebendig. Wie im Buch Genesis, also am Anfang der Geschichte Gottes mit dem Menschen, so schenkt Gott dem Menschen das Leben durch seinen Atem. Dabei ist zu sehen, Gott ist der Handelnde. Er führt die Menschen aus ihren Gräbern, die sie sich selbst gemacht haben, heraus. Diese Gräber stehen zuerst einmal für das zerstörte und im Exil lebende Volk Israel. Da das Volk Gottes immer wieder vom Willen Gottes abfiel, wurde es von den Feinden besiegt. Diese Vision von der Wiederbelebung der Totengebeine wird im zweiten Teil der Lesung auf die Heimkehr und Wiederherstellung des Volkes Israel gedeutet. Mit den Gebeinen ist das ganze Haus Israel gemeint. Es soll erkennen, dass Gott auch Tote lebendig machen kann. Doch die Verheißung spielt nicht nur auf nationale Wiederherstellung an. Dass Gott sein Volk in das Land zurückführt, bedeutet auch, es wird ein innerlich verwandeltes Volk sein. Die Heilsgeschichte kann von Neuem beginnen. Eine weitere Stelle findet sich im Buch des Propheten Jesaja. An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Der Verfasser sieht in dieser Vision das Ende des davididischen Gottes Königshauses voraus. Doch es wächst eine neue Hoffnung, ein König, der die Fülle der Gaben empfängt. Er wird mit Gaben des Geistes ausgestattet. Sie unterstützen den Menschen auf seinem Lebensweg. Und diese Geschichte zeigt uns auch, um das Leben zu meistern, das Leben im Glauben, brauchen wir die Gaben des Geistes, die Hilfe Gottes. Auch im Neuen Testament spendet der Heilige Geist Leben. Er kommt am Pfingsttag in Feuerzungen auf die Jünger, die Angst hatten, herab. Angetrieben vom Heiligen Geist werden sie mutig, das Wort Gottes zu verkünden. An anderer Stelle spricht Paulus von den Gaben des Heiligen Geistes. Durch die Gaben und die verschiedenen Charismen, den Gnadengaben, die jedem Einzelnen geschenkt werden zum Aufbau des Leibes Christi, der ja die Kirche ist, wirkt Gottes Geist. Der Geist und dessen Wirken werden in verschiedensten Bildern dargestellt. Mal ist er im Sturm, wie am Pfingsttag. Bei der Taufe im Jordan kommt der Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Besonders wichtig ist der Geist in den Abschiedsreden von Jesus im Evangelium. Er ist der Beistand, der Anwalt, der Paraklet. Er wird in die volle Wahrheit einführen. Nicht, dass er eine neue Lehre brächte. Der Heilige Geist wird die Jünger, die Christen, die Wahrheit und wie der Glaube in der jeweiligen Zeit zu verstehen ist, einführen. Dieser Beistand ist vom Vater gesandt. Vereinfacht ausgedrückt ist der Heilige Geist Hilfe für das Leben im Glauben. Er ist die Mitte des Lebens. Weil Gott als Geist schafft, schafft er, der Geist, alles, was in der Welt ist, immer wieder neu, immer wieder ursprünglich, frei und lebendig, unerwartet und mächtig. Gott ist Geist der Gnade. Wenn ein Mensch getauft ist, dann wohnt und lebt in der Tiefe seiner Seele, in seiner innersten Mitte, in der innersten Kammer seines Daseins, der Geist Jesu Christi. So schreibt es Johannes Burs, ein bedeutender geistlicher Schriftsteller. Der Geist ist der Atem Gottes. In einem zweiten Punkt möchte ich nun der Frage nachgehen, was ist Gnade? Rein menschlich gesprochen ist Gnade eine unverdiente Milde. Doch ist in dieser Beschreibung auch schon enthalten, was religiös-geistlich Gnade bedeutet. Gott hat diese Welt und den Menschen aus reiner Liebe geschaffen. Immer ist diese Liebe eingeschenkt. Doch der ist der Mensch nicht irgendwie geliebt, sondern er hat Anteil an der göttlichen Natur. Der Mensch ist das Ereignis der freien Selbstmitteilung Gottes. Er ist Gottes Ebenbild. Aus eigener Schuld, weil er sein wollte wie Gott, hat er die Nähe Gottes, das Paradies, verloren. Doch lässt Gott den Menschen nicht fallen. Er schenkt ihm weiterhin sein Wohlwollen. Gott neigt sich in Liebe zum Menschen herab. Der Mensch ist das Ereignis der Selbstmitteilung Gottes. Er bleibt trotz seiner Sündhaftigkeit ein von Gott angerufener Mensch. Gott teilt sich in seiner Huld den Menschen mit. In Jesus Christus wird er schließlich Mensch. Von sich aus gesehen hat der Mensch keinen Anspruch auf diese Liebe, auf diese Zuwendung Gottes. Auch dann nicht, wenn er ohne Sünde wäre, bliebe Gnade immer ein Geschenk. Der Mensch muss diese Gnade und diese Liebe Gottes in freier Entscheidung annehmen. Gott bindet sich immer an die Freiheit des Menschen. Gnade ist die freie und geschenkte Liebe Gottes an den Menschen. Jesus hat dieses immer wieder in seinem Handeln zum Ausdruck gebracht. Wenn er gerade auf die Menschen zuging, die verachtet waren, wenn er gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Da nun kein Mensch ohne Fehler ist, sondern wir alle Sünder vor Gott, darum brauchen wir auch den Arzt, nämlich die Liebe Jesu. Wir brauchen sie, die Gnade. Im Johannesprolog lesen wir die Worte: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Jesus sagt an einer anderen Stelle des Johannesevangeliums: Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Leben mit Gott, das bedeutet ein sinnvolles, ein erfülltes Leben. Gnade über Gnade, das ist die tiefe Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und zu jedem einzelnen Menschen. Diese Gnade können wir uns nicht groß genug vorstellen. Diese Gnade ist die freie Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus und seinem Heiligen Geist. Diese geschieht aus Liebe. Gott hat diese Welt nicht erschaffen, um sie dann ihrem eigenen Schicksal zu überlassen. Er wirkt im Leben der Menschen mit. Im Menschen selbst teilt sich Gott mit. Jeder Mensch ist Abbild Gottes. Wenn die Charismen Gnadengaben sind, dann zeigt das den Geschenkcharakter. Wir können sie uns nicht verdienen. Warum Gott dem einen mehr Gnadengaben gibt, dem anderen weniger, ist einzig seinem ewigen Ratschluss vorbehalten. Es zeigt, dass Gott jedem seinen eigenen Platz, seinen eigenen Weg in der Welt zuordnet. Der Mensch ist auf dem Weg der Heiligkeit. Aus reiner Gnade ist der Mensch Miterbe mit dem Sohn und Berufener zum ewigen Leben, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Punkt 3. Die sakramentale Gnade ist die jedem Sakrament eigene, durch Christus gespendete Gnade des Heiligen Geistes. Im Leben der Christinnen und Christen spielen die Sakramente eine sehr wichtige Rolle. Sie sind, wie in Artikel 1129 des katholischen Katechismus ausgeführt, zum Heil notwendig. Gerade in den Sakramenten zeigt sich Gott als der Jahweh, der ich bin für euch da. Er begegnet den Menschen an den entscheidenden Punkten und Abschnitten seines Lebens. Er begegnet dem Menschen vor allen Dingen an entscheidenden Erlebnissen und Erfahrungen seines Lebens. Thomas von Aquin führt aus, dass die sieben Sakramente der Kirche sieben Entwicklungsstufen im Menschen entsprechen. Ob ein Sakrament gültig empfangen wird, hängt nicht ab von der Würdigkeit des Spenders. Doch muss der Empfänger offen und bereit sein für die Gabe Gottes. Wohl aber muss auch die Form und der Inhalt korrekt sein. Der Heilige Geist bedeutet das Wirken Gottes in dieser Welt. Dort, wo sich das Leben im Sinn Gottes abspielt, dort ist Gottes Geist gegenwärtig. Richtig verstanden ist der Heilige Geist, wenn wir uns den Heiligen Geist als Person der Dreifaltigkeit verstehen. Gott wirkt als Vater, als Erschaffer und Bewahrer des Lebens. In seinem Sohn hat er sich als das ewige Wort der Liebe ausgesprochen. In seinem Sohn war die Liebe Gottes sichtbar und erfahrbar. Im Heiligen Geist, der in jedem Menschen wirkt, wirkt Gott weiter. Der bevorzugte Ort, in dem Jesus Christus diese Gabe des Heiligen Geistes schenkt, sind die Sakramente der Kirche. Alle sieben Sakramente können nur im Raum der Kirche richtig verstanden werden. Sie sind ein kirchlicher Vollzug. Der Empfang der Sakramente ist nicht einfach ein einmaliger Akt. Die Gnade des jeweiligen Sakramentes muss sich im Leben auswirken. Was in einem Sakrament versprochen wird, und hier kommt die Bedeutung von Fahneneid wieder zur Geltung, muss im Leben, im Handeln und im Tun verwirklicht werden. Wer zum Beispiel das Sakrament der Ehe empfängt, muss bereit sein zur Treue, bereit sein zu vergeben, bereit sein, dem Mann oder die Frau in guten und in bösen Tagen beizustehen. Die Sakramente aber sind nicht bloße Zeichen oder Symbole für das Wirken Gottes. Die Kirche lehrt, die sieben Sakramente seien die hauptsächlichen Mittel, durch welche Gott dem Gläubigen die heilig machende und helfende Gnade austeile. Also Gott ist in diesen Sakramenten gegenwärtig. Er wirkt in diesen Sakramenten und er ist da. Und das nicht nur symbolhaft. Darüber hinaus vermittelt jedes Sakrament einen besonderen und einzigartigen Segen. Den Sakramenten wird zugeschrieben, dass sie Gnade enthalten. Im Katholizismus glaubt man, dass Gott seine Gnade mittels der Sakramente und der sachgemäßen Durchführung des sakramentalen Ritus auf den Katholiken überträgt, Kraft des vollzogenen Ritus selbst aufgrund der vollzogenen Handlung. Die Sakramente helfen auf dem Weg des Christen zum Glauben und zur Heiligkeit. Dieses ist auch in den Artikeln des Katechismus ausgesprochen. Diese Gnade unterstützt den Gläubigen auf dem Weg der Heiligkeit und hilft somit auch der Kirche in der Liebe und im Zeugnis zu wachsen. Es ist die Aufgabe des Menschen, immer mehr in der Heiligkeit zu wachsen und zu reifen. Dabei meint Heiligkeit keineswegs perfekt zu sein. Der Mensch soll darin wachsen, Christus immer ähnlicher zu werden. Er soll darin reifen, immer mehr dem zu entsprechen, so wie sich Gott ihn gedacht hat. Der Mensch ist eingeladen, immer mehr im Heil Gottes zu leben. Das Heil ist daher nicht bezogen auf die Zeit nach dem leiblichen Tod. Vielmehr beginnt hier in dieser Zeit, in diesem irdischen Leben das Heil, das sicher nach seinem Sterben und seiner Auferstehung seine Vollendung finden wird. Es ist zu betonen, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht dazu fähig ist. Durch Gnade seid ihr gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund seiner Werke, damit sich keiner rühmen kann. So lesen wir es im Epheserbrief. Schön ausgedrückt ist das im Artikel 1129. Dieser, der Heilige Geist, heilt und verwandelt alle, die ihn empfangen, indem er sie dem Sohne Gottes gleichgestaltet. Die Frucht des sakramentalen Lebens besteht darin, dass der Geist der Gotteskindschaft den Gläubigen Anteil an der göttlichen Natur schenkt, indem er sie mit dem einzigen Sohn, dem Erlöser, lebendig vereint. Gott wirkt in jedem Sakrament. Sicher ist der Priester bzw. der Diakon. Im Ehesakrament sind es die Eheleute, die sich gegenseitig das Sakrament spenden, oder es ist der Priester oder der Diakon. Aber der eigentlich Spendende ist Jesus Christus. Und er begegnet uns auf dem Weg des Lebens. Doch auch die Form des Sakramentes ist wichtig. Jedes Sakrament wirkt durch das Wort und durch das Zeichen. Bei der Taufe ist das geweihte Wasser sowie die Taufformel wichtig. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun kann die Taufe in verschiedenen Weisen empfangen werden. Bei der Säuglingstaufe wird das Wasser über den Kopf gegossen. In der frühen Kirche wurde der ganze Mensch untergetaucht. Der alte Mensch sollte sterben, der neue Mensch sollte gereinigt auferstehen. Betrachten wir die Sakramente im Einzelnen. Die Taufe steht, wie in vielen Ländern üblich, am Beginn des Lebens. Die Taufe ist das Grundsakrament, ohne die alle anderen Sakramente nicht empfangen werden können und nicht empfangen werden dürfen. Ich vergesse nicht, dass Menschen auch im Erwachsenenalter getauft werden. Bei der Erwachsenentaufe ist das Merkmal der eigenen Entscheidung für Christus noch viel stärker. Die Taufe, sie ist das Sakrament der Wiedergeburt. Durch die Taufe werden wir Christen hineingenommen in die Gemeinschaft mit Christus, in die Gemeinschaft der Kirche. Wir werden in Christus neu geboren. Wir werden befähigt, als Christen zu leben. Das Sakrament der Firmung ist das Sakrament der Stärkung. Wer als Erwachsener getauft wird, erhält Taufe und Firmung meistens innerhalb einer und derselben Feier. Durch den Empfang des Heiligen Geistes soll der Christ im Glauben und in der Liebe zu Gott wachsen. Durch die Salbung mit Chrisam, die wir bei der Taufe und Firmung und ein Priester, der sie bei der Priesterweihe empfängt, sollen wir gestärkt und beauftragt werden für unser Leben und für unseren Dienst. Die Salbung bezeichnet unsere Würde. Das Sakrament der Eucharistie verbindet die Gläubigen stets aufs Neue mit Christus. Durch die Eucharistie sollen wir als Christen allmählich verwandelt werden. Wie Christus sich hingab, wie Christus für uns lebte, so sollen auch wir füreinander leben. Auf die Eucharistie, dem Höhepunkt des christlichen Lebens, sind die Sakramente hingeordnet. Das Sakrament der Buße soll uns mit Gott, dem Mitmenschen und auch mit uns selbst versöhnen. Die notwendige Voraussetzung dafür ist die Reue. Gott will uns fähig machen, neu zu beginnen. Im Sakrament der Buße zeigt sich Christus als der Barmherzige und der verzeihende Gott. Im Sakrament der Krankensalbung begegnet uns die heilende Kraft Gottes. Auch die Krankheit ist ein Zeichen, dass die Welt unvollkommen und unerlöst ist, dass die Schöpfung der Heilung bedarf. Das Sakrament der Krankensalbung gibt uns die Kraft, unsere Krankheiten zu tragen. Und Jesus selbst hat ja auch geheilt in seinem Leben. Im Sakrament der Ehe schenkt Gott den Eheleuten die Gnade, einander anzunehmen, Zeugen der Treue Gottes zu seinem Volk zu sein. Das Ja-Wort, unter der Assistenz von Priester oder Diakon gesprochen, ist das sichtbare Zeichen. Im Sakrament der Priesterweihe befähigt der Geist Gottes, Jesus zu verkünden und das Priester- und Mittleramt Christi fortzuführen. Nun wirken die Sakramente aber nicht automatisch. Die Gnade, die jedes Sakrament schenkt, kann sich nur dann in uns Menschen entfalten, wenn wir offen und bereit sind, Gott an uns wirken zu lassen. Wir müssen fest an das Wirken Gottes an und in uns glauben, fest bereit sein, mit Gott zu leben. Das Bußsakrament setzt zum Beispiel voraus, nach Kräften sein eigenes Leben zu ändern, umzukehren, wo wir uns von Gott abgekehrt haben. Das ist die geforderte innerliche Haltung. Die sakramentale Gnade hat vor allem eine kirchliche Dimension. Zuerst einmal ist die Kirche das Sakrament. Die Kirche führt das Leben Jesu Christi fort. Christus hat geheilt, er hat versöhnt, er hat Mahl gehalten. Er heilt und versöhnt auch jetzt mittels der Sakramente. Da nun jeder Mensch zum Leib Christi gehört, wirkt es sich auch auf den gesamten Leib Christi aus, was in jedem Einzelnen gewirkt wird. Paulus sagt das treffend: Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Christus vereint sich in der Eucharistie nicht nur mit den Einzelnen, sondern auch immer wieder mit der ganzen Kirche. Der Artikel 1130 des katholischen Katechismus fasst die letzten Gedanken zusammen. Die Sakramente sind von Christus eingesetzte und der Kirche anvertraute wirksame Zeichen der Gnade, durch die uns das göttliche Leben gespendet wird. Die sichtbaren Riten, unter denen die Sakramente gefeiert werden, bezeichnen und bewirken die Gnaden, die jedem Sakrament eigen sind. In Gläubigen, die sie mit der erforderlichen inneren Haltung empfangen, bringen sie reiche Frucht. In der Liturgiekonstitution lesen wir über sakramentale Gnade Folgendes: Die Sakramente sind hingeordnet auf die Heiligung der Menschen, zum Aufbau des Leibes Christi und schließlich auf die Gott geschuldete Verehrung. Als Zeichen haben sie die Aufgabe der Unterweisung. Den Glauben setzen sie nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren sie ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an. Deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens. Sie verleihen die Gnade, aber ihre Feier befähigt auch die Gläubigen in hohem Maße, diese Gnade mit Frucht zu empfangen, Gott recht zu verehren und die Liebe zu üben. Es ist sehr wichtig, dass die Gläubigen die sakramentalen Zeichen leicht verstehen und immer wieder zu jenen Sakramenten voller Hingabe hinzutreten, die eingesetzt sind, um die christliche Liebe zu nähren. Die Gnadengabe der Sakramente, der Heilige Geist, stärkt unseren Glauben, befähigt uns zu einem Leben als Christ, führt uns zu Gott, lässt uns wachsen und reifen in unserem Glauben, wenn wir die Sakramente mit der richtigen inneren Bereitschaft empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes schenkt uns durch den Empfang der Sakramente, Christus immer mehr ähnlicher zu werden, vom Heiligen Geist neu gestaltet zu werden.
Was ist die sakramentale Gnade? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb und wir waren verbunden mit Pater Jörg Thiemann aus Reken. Er hat uns diesen Punkt 231, in dem das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche eben danach fragt, was ist die sakramentale Gnade, ausgelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nachschauen möchten, schauen Sie ins Infofeld zur Sendung. Dort haben wir auch nochmal die Details dazu, also den Punkt im Kompendium, als auch die Verweisstellen im Großen Katechismus nochmal für Sie angegeben. Und dort auf horeb.org können Sie sich auch gleich eine CD bestellen. Geht ganz einfach mit einem Klick oder aber Sie rufen klassisch die 08328 921 120 an, unseren CD-Dienst, der Ihnen dann eine kostenlose CD zuschickt. Vielen herzlichen Dank, Pater Jörg, für diese halbe Stunde, für Ihre Katechese und Ihre Gedanken zur Gnade, zur sakramentalen Gnade. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Das will ich gerne tun. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte Sie alle auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.